neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute haben wir Marco zu Gast. Hallo, Marco.
Grüße.
Sehr schön. Marco, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, auch hier zu sein als Gast. Und wir wollen natürlich auch bei dir wissen, einen kleinen Blick hinter den Charakterbogen werfen. Aber wen haben wir da eigentlich? Also wer bist du eigentlich, Marco? Was machst du vielleicht beruflich? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Du musst nicht alles erzählen.
Du willst alles wissen, okay? Nee, ist okay.
Genau, nur dass man so ein kleines Bild von dir hat, genau.
Genau, also ich bin Marco Wessling, ich bin der Autor des Independent Paper Rollenspiels Aschentage. Wenn ich nicht durch die Welten wandle, bin ich Sozialarbeiter von Beruf, mache quasi mit Kindern an Grundschule und weiterführenden Schulen Sozialkompetenz und Kriminalprävention. Das mache ich in meinem Alltag. Ich bin Papa von 4 Kindern. Und 42 Jahre alt. Ja, 84er Baujahr. Back to the 80s.
Du hast die 90s komplett mitgelebt.
Ich habe die gelebt mit Punkrock und allem, was dazugehört.
Sehr stimmt, sehr cool. Ich bin 94er Baujahr, wir sind 10 Jahre auseinander.
Also ja, krass. Okay,
ja, bei mir sind es dann die 2000er, ne? Das ist irre. Wobei viel natürlich auch aus den 90ern dann doch irgendwie noch mit rübergekommen ist in die frühen 2000er. Das habe ich dann doch noch alles mitgenommen, so.
Ja, das sehr schön. War eine gute Zeit, ja.
Einfach. Das war eine also sehr gute Zeit.
Ich habe wirklich alles durch, so von Spice Girls bis wirklich Punkrock, Bad Religion und Green Day und was alles da kam, Nirvana in der Zeit. Das habe ich voll mitgenommen, ja. Und ja, die Early 2000er auf jeden Fall auch dann, ne?
Ja, genau. Die 90s, die 2000er, das war schon eine gute Zeit, glaube ich doch.
Auf jeden Fall.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Backstreet Boys und wie sie alle heißen.
Aber ja, genau. Kelly Family, volles Programm, NSYNC und Take That.
Und, ja. Alles.
Alles.
Sehr cool. Du bist 84er Baujahr.
Genau.
Nun stellt sich natürlich die Frage, du hast gerade schon erklärt, du bist Autor von Aschentage, das System.
Genau.
Nur die Frage ist ja jetzt, wo hat das alles angefangen? Wie bist du dazu gekommen, dass du Pen and Paper Rollenspiele spielst?
Tatsächlich, Pen und Paper Rollenspiele, meine Anfänge hat spät angefangen, also in der Ausbildung. Ich habe meine erste Ausbildung habe ich als Chemielaborant gemacht, bevor ich dann nochmal Schule und all dies. Und da hatte ich einen Ausbildungskollegen, der hat das Schwarze Auge gespielt, hauptsächlich Pathfinder und das dritte große, was mir immer wieder entfällt. So. Shadowrun, genau.
Ja, okay.
Aber hauptsächlich das Schwarze Auge und ja, wir haben uns gut verstanden in der Ausbildung und dann hat er gesagt, hey, die haben da am Wochenende so eine Runde, da sitzen die zusammen und erzählen Geschichten und ich so, was? Das ist ein verrückter Typ, was will der? Aber da ich habe anscheinend eine Affinität dazu gehabt, so einfach. Also ich mochte eh schon immer Fantasy und viel Terry Pratchett gelesen. Und es hat mich eingesaugt quasi. Das Schwarze Auge hauptsächlich hat mich eingesaugt. Ich habe es gelebt. Ich habe alleine zu Hause auch ich habe an meinem Charakterbogen rumgemacht und gelesen und Geschichten und Torvalla-Bände und alle. Ich habe alles, was ich kriegen konnte. Früher war es ja noch nicht so mit Internet zu der Zeit. Da musste man tatsächlich noch in Geschäfte gehen und gucken, wo kriegt man sowas her. Und er hat mir dann auch einiges geliehen und ja, so das Schwarze Auge, das waren meine Anfänge in den frühen 2000ern, ja,
2000. Ja, cool.
Genau.
Kannst du dich noch an deinen ersten Charakter erinnern?
Es war auf jeden Fall ein Torvaller, Aber wie er hieß, ich bin untröstlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich in Torvalla gespielt habe und Zwerge werfen war tabu. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Und dass Zwerge nicht auf Boote gehen und all dies. Also ich wusste so über dieses, ne, du sitzt dann da mit Nerds und ich wusste gar nicht so diese ganzen Begebenheiten, die es einfach gibt. Ne? Und Rondra zum Gruße und was sie alles geredet haben. Am Anfang war ich total überflutet mit so,
ja,
was machen die hier, ne, was passiert hier gerade? Und umso weiter ich mich dann eingelesen habe, umso mehr bin ich da reingekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie mein erster Charakter hieß. Ich weiß nur, es war ein Torvalla, weil ich diese Torvalla-Box auch hatte, wo komplett alles zu diesem Volk drin stand. Genau, das, ja, DSA 3 war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Ah, cool, ja. Da muss ja die Zeit gewesen sein, genau, DSA 3.
Ja. Genau.
Ja, das ist, ich finde es gerade witzig, Zwerge darf man nicht werfen, finde ich gut. Muss gerade sehr lachen, cool. Ja, ich kann mir das aber gut vorstellen, dass du, wenn du da in so eine Rollenspielrunde reinkommst, die natürlich schon zusammen auch gespielt hat und auch Erfahrungen hat, dass man dann natürlich dahin kommt und sagt, uff, ach, du ahnst es nicht, was geht denn hier ab? Ne? Und,
ja.
Wenn man dann, also wir sind ja auch mit DSA angefangen, wir waren aber alles mehr oder weniger Neulinge und wir hatten einen erfahrenen Spielleiter, der hat uns dann in die DSA-Welt nach Aventurien geführt und klar, je mehr man sich damit auch befasst hat, weil auch ich als Spieler, wir hatten so ein paar Homebrew-Regeln und dann beschäftigt sich man sich ja auch damit und zieht dann, ui, das ist aber schon wirklich heftig groß und auch wirklich gut durchdacht, auch mit dem Zwölfgötterglauben und so weiter und so fort. Na?
Ja, also ich hatte die, ich weiß noch, an meinem ersten Abend, ich hatte dieses Bestarium und das Herbarium in der Hand, ne, diese, das rote und das grüne Buch, diese kleinen Bücher. Und ich so gedacht, ey, eine eigene Welt mit Pflanzen und eigene Tiere und ey, mein Gott. Und die haben, also ich habe direkt begriffen, das ist riesig. Was mich am meisten, was mich auch sehr ausgelaugt hat im Nachhinein, wo ich lange dran geknabbert habe, die haben ja viel erzählt unter sich, bevor wir angefangen haben zu spielen und auch währenddessen. Weißt du noch damals, als wir das und das gemacht haben? Als wir, und so, als hätten sie es wirklich erlebt. Ne? Also die waren so drin in diesem DSA, und haben erzählt, als wären sie wirklich da gewesen. Und das hat mich so neugierig gemacht, dieses, oh, ich wollte auch mitreden, weißt du, oh, ich will das auch alles wissen. Und ich bin so ein bisschen, dann habe ich einen Hyperfokus, ne? Ich stürze mich dann da rein, ich will dann alles, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich da bin, auch mitreden kann. Und da, ich bin tatsächlich auch in die Gruppe aufgenommen worden dann. Am Anfang war es nur so Ersatzmann, wir haben Platz. Aber dann war es, ja, wöchentlich haben wir uns einfach zum Spielen getroffen und bin schnell reingewachsen dann in das Ganze.
Das ist geil. Ich finde, das ist so eine typische Origin-Story eigentlich auch. Finde ich cool. Das ist richtig geil. Das wenn ich so auch an meine Zeit zurückdenke, wo wir dann das erste Mal da gesessen haben, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir angefangen haben oder wie er angefangen hat, uns das zu erklären. Aber ich weiß, dass wir dann, ich glaube, er hat gar nicht so viel erklärt. Er hat einfach nur gesagt, hier, das sind eure Charakterbögen. Hier sind eure, das sind so die Archetypen. Also wir hatten 4.1, das Basisregelwerk. Und hier sind die Archetypen drin und damit spielen wir auch erstmal so, ne? Und dann einfach nur erstmal reinstarten. Und dann hat er am Ende noch gesagt, so, überlegt euch vielleicht noch eine kleine Background-Story, ne? Und er hat dann auch noch ganz grob angeschnitten, wie Aventurien so aufgebaut ist, so mit Festungen, die Wüste, also oben der Norden, so der Mittelbereich von Aventurien, der Süden von Aventurien, also ganz kurz nur grob umrissen, wo wer ungefähr herkommt. Und dann haben wir, wie gesagt, unsere Charaktere quasi abgeschrieben und ja, haben denen dann quasi Leben eingehaucht. So, ne? Und dann haben wir darauf die Woche das erste Mal dann typisch wie sich das für so eine Abenteuergruppe gehört, in einer Taverne uns zusammengefunden und dann angefangen zu spielen.
Ja.
Und das, ja, und ich glaube, wenn dann das erste Mal eine Entscheidung ansteht und wenn dann die Würfel das entscheiden, ob es klappt oder nicht, ich glaube, das ist so für jeden der Moment, okay, das ist cool, das ist geil.
Das ist voll geil. Und gerade bei DSA, wo du dann auch noch, wenn es jetzt im Kampf ist, so eine Berechnung danach stattfindet und du, oh, Attacke wert, Parade wert. Und ich fand das so mächtig. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass, ja, wie das abläuft. Und ja, fand ich richtig, richtig krass. Und aber weil du sagst auch, jeder so noch eine Background-Geschichte, wenn du nichts weißt und kommst hin und kriegst einen Charakter und sagst, überleg dir eine Background-Geschichte. Für einen Rollenspieler ist das ein normales Ding. Für mich als Neuling war das so, oh mein Gott, was erzähle ich? Mein Vater Koch, meine Mutter Rechtsanwaltsfachangestellte, keine Ahnung. Ich wusste ja gar nicht so. Aber ich glaube, das ist auch so unter den Rollenspielern. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber diese Freundlichkeit unter Rollenspielern, gerade was Neulinge angeht, die mit abzuholen, erlebe ich immer wieder, ne, unter Rollenspielern. Klar gibt es mal den einen oder anderen Hardcore-Nerd, der sagt, nee, Neulinge will ich nicht, die sind alle doof. Aber du weißt, was ich meine. So diese Community unter Rollenspielern ist einfach so was Besonderes. Und das habe ich zum ersten Mal in dem Ausmaß erlebt. Da und ja. Genau.
Ja, nee, ich bin da jetzt auch, also wer hier wöchentlich zuhört, der denkt sich auch schon, wer jetzt erzählt er das schon wieder. Nee, aber ich fand das auch zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen bei uns im Ort eine Runde geleitet, so eine Testrunde, ob das was für Jugendliche ist. Das ist so ein Jugendtreff, die haben die ganze Woche quasi auf, so ab nachmittags rum. Und da habe ich halt angefragt, ich sage, ey, wie sieht's aus? Ich habe wohl Bock bei euch Pen and Paper zu spielen mit den Jugendlichen. So, und dann habe ich mit denen, die das da veranstalten, die Organisatoren, mit den Vieren dann halt eben gespielt. Die beiden Jungs, die waren total fasziniert, die hatten richtig Bock. Und die beiden Frauen so, ja, wir machen es auf jeden Fall, damit wir mitreden können, ne, so. Ja. Und die eine war auch, also von der einen Dame war ich halt auch wirklich im Spielen, wo sie dann so auch, so was ich gerade sagte, ne, mit dem der erste Würfelwurf entscheidet, ob es klappt oder nicht, da hat es bei ihr Klick gemacht und die hat super fantastisch gespielt und hat am Ende auch gesagt, boah, das kann ich mir richtig gut vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, öfter mal mitzuspielen, so. Ja, und ich hab sie dann auch abgeholt. So, die andere hat auch gesagt, ja, das ist cool, ich könnte es mir aber nicht vorstellen, halt mal öfter mitzuspielen. So, aber ich weiß auf jeden Fall, sie kann mitreden, ne? Und das ist auch wichtig.
Ja, ich glaube, man muss auch einfach der Typ dafür sein, ne? Man braucht ja ein bisschen Fantasie, man muss sich man muss offen sein für dieses, ich lasse mich darauf ein, eine Rolle zu spielen und ja, das ist ein bisschen eine Charaktereigenschaft, glaube ich, die man als Rollenspieler mitbringen muss.
Ja. Absolut. Also wie gesagt, es kann nicht jeder, es gibt ja auch viele, die sagen, naja, von vornherein, naja, ich habe da gar keinen Bock drauf. So. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich finde es nur immer ein bisschen schade, weil man dem Ganzen dann die Chance nicht gegeben hat. Ne? So. Das ist natürlich mein Gedanke, meine Meinung. Aber ich kann das auch absolut nachvollziehen. Ich respektiere das dann auch, ne? Wenn man sagt, ich habe da keinen Bock drauf.
Ja klar, kein Bock ist die eine Sache. Wenn Leute sagen, sie haben keine Fantasie, denke ich immer, weiß ich nicht. Wenn ich dir was erzähle als Spielleiter und du machst deine Augen zu, glaube ich nicht, dass du dir nichts vorstellen kannst, was da gerade passiert. Ne? So, keine Ahnung, riesengroßer Drache steht vor dir. Da hast du ja ein Bild im Kopf einfach. Ne?
Ja, klar.
Deswegen Leute, die sagen, sie haben keine Fantasie, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, stimmt das wirklich? Hast du es schon mal probiert? So,
dein
inneres Kind raus. Ja. Und Leute, die nicht wollen, klar, die wollen nicht.
Ja, die brauchst du da nicht versuchen zu überzeugen. Das ist so.
Nee.
Ja. Aber wie gesagt, ich finde es cool, dass sie es ausprobiert hat und halt dann auch sagen kann, okay, das ist cool, sie können sich es halt nicht vorstellen und es ist auch völlig in Ordnung.
Ja, voll in Ordnung, klar.
Ja. Und bei den anderen dreien, da weiß ich, die kann ich vielleicht immer mal wieder mit einplanen und vielleicht mal einbauen als Bösewicht zum Beispiel. So, dann, dass die Kids dann so gegen die spielen müssen, so, weißt du so?
Also, ja, verstehe.
Das vielleicht auch mal so. Gegen die Autoritätsperson quasi zu spielen, macht dann, glaube ich, vielleicht auch mal Spaß.
Ja.
Fällt mir jetzt gerade so ein. Das finde ich eine sehr gute Idee.
Das klingt spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn sie sich darauf einlassen kann, macht es ihr vielleicht auch Spaß, ja.
Das auf jeden Fall. Ja, ich werde erstmal ein paar Testrunden auch mit den Kindern, also mit den Kids, mit den Jugendlichen spielen, um zu gucken, auch bei denen, ob das was für die ist und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass ich dann da. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal Dieseldrachen für einen One-Shot. Das werde ich mit allen erstmal durchspielen, die Bock haben. Also es haben sich mittlerweile, glaube ich, 10, 12, 13, 14, 15 Leute gemeldet, die da Bock drauf haben. Und ich werde, das soll dann geteilt werden in 3 oder 4 Gruppen, je nachdem, dass sie halt alle einmal das Abenteuer gespielt haben. Und dann kristallisiert sich vielleicht auch schon heraus, okay, der möchte vielleicht doch nicht, der möchte vielleicht was ganz anderes spielen. Und ich bin ja ein bisschen gut aufgestellt. Nicht so wie viele andere, die das hier hören, aber gut aufgestellt, was das Thema angeht, dass ich auch ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Ne?
Ja, und du züchtest Spielleiter dann nebenbei.
Ey, das ist aber auch tatsächlich mein, das möchte ich auch, dass die Jugendlichen oder dass die Leute auch zu mir kommen und sagen, ey, ich habe da eine Idee, dass ich möchte auch leiten. So, und dann kann ich denen helfen. Ne, dann kann ich mal hinfahren, kann sagen, okay, was möchtest du genau machen? Oder da denen irgendwie anders bei helfen und das nach außen zu bringen. Das ist halt tatsächlich so, ja, meine mir selbst gegebene Aufgabe zu sagen, ich möchte das nach außen bringen und ich möchte, dass Leute sagen, ich habe Bock auf was zu leiten und ich habe eine Idee für eine Geschichte. Und das wäre tatsächlich so das Ding, mein Traum zu sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich den Stab weiterreichen und kann mich vor anderen Projekten widmen dann in dem Moment. Ne?
Das ist klasse, ja, das glaube ich, dass das, wenn du Leute hast, die das so feiern, was du machst, was du quasi, also das spricht ja dann auch für dich als Spielleiter, dass die selbst Bock bekommen, das zu leiten, ja, das ist ganz großes Tennis auf jeden Fall.
Ja. Aber es soll ja nicht, sieht ja nicht um mich gehen hier, um Gottes Willen. Ich finde es aber trotzdem schön, sowas zu erzählen.
Ja.
Du hast gerade gesagt, diese Gruppe hat DSA gespielt, Shadowrun und Pathfinder, richtig?
Ja, und ich war immer enttäuscht, wenn wir Shadowrun oder Pathfinder gespielt haben, weil ich so auf DSA Fanat war.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich holt bei Shadowrun auch nichts ab. Null.
Nee.
Also das ist, viele mögen mich vielleicht jetzt hassen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Fantasy-Cyberpunk-Genre, das kann bei mir nicht im Kopf funktionieren, sag ich einfach mal so salopp.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich Geschmackssache funktionieren kann. Also
sonst würde es ja nicht geben, ne?
Ja. Es hat halt so, in den 80ern war ja ganz viel so Cyberpunk-Fantasy, sag ich mal.
Cyberpunk und dieses Synth-Pop, genau.
Ja, genau. Ne? Das funktioniert schon, das ist einfach Geschmackssache. Ne? Da musst du dich mit abfinden, Fabian. Das ist Geschmackssache. Aber für mich ist das System an sich nicht so spannend gewesen und die Welt, also ich hatte kein Interesse, mich in die Welt reinzuversetzen, wie ich es jetzt bei DSA hatte. Dieses Mittelalter-Feeling, dieses Aventurien hat mich einfach abgeholt.
Ja, kann ich auch absolut verstehen.
Ja.
Aber du, gibt es denn, hast du vielleicht jetzt in deiner Laufbahn vielleicht noch andere Systeme gespielt?
Ja, immer mal wieder. Also nichts exzessiv, immer mal wieder auf Convention andere Systeme angeschaut, weil ich einfach neugierig bin, wie machen die das, aber ich bin seit 2016 jetzt in dieser Aschentage-Bubble und habe mich wenig mit anderen Rollenspielen aufgepasst. Ich habe mir total viele Hexenbücher geholt, weil ich Hexen vom Setting her super geil und interessant finde. Mhm. Hab's aber noch nie gespielt. Aber ich habe den ganzen Schrank voller Hexenkram, weil ich dieses Setting einfach gut finde. Und ich warte immer noch auf meine ersten Hexenrunden auf irgendeiner Con. Und ansonsten halt so Dinge wie mal ein One-Shot-Schwert-Lesben oder mal ein One-Shot. Ich habe jetzt gerade dieses Ankh-Morpork, dieses neue gespielt. Terry Pratchett-Rollenspiel, Pen and Paper. Mhm. Ich spiele Warhammer Fantasy, habe ich gespielt, spiele auch Warhammer am Tisch quasi, 40k. Ja, aber jetzt nicht so exzessiv, dass ich mich damit auseinandergesetzt hätte. Mhm. Ich mag diese Powered by the Apokalypse-Systeme ganz gerne. Fate fand ich super. Fate ist das, was ich von allen Systemen, die ich bisher gespielt habe, außer DSA, so am interessantesten finde, von der Mechanik her. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ansonsten nicht so viel. Ich bin, wie gesagt, in der Aschentage-Bubble, weil wenn man selbst schreibt und macht und nichts anderes immer selbst leitet auch, dann leite ich Aschentage. Ja, hat sich so ergeben.
Ja, alles cool. Das ist völlig, völlig fein. Ja. Du hast ja natürlich ja schon vorweggenommen. Ich frage dann auch die Gäste immer so, was liegt denn bei denen auf dem Stapel der Möglichkeiten? Es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so groß sein, weil du selber sagst, du bist da in dieser Bubble drin. Natürlich jetzt Hexen möchtest du gerne mal spielen, aber hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, so das kitzelt mir in den Fingern und das möchte ich auf jeden Fall mal gespielt haben?
Dieses Star Trek Adventures heißt es, glaube ich. Mhm. Dieses Star Trek Rollenspiel Pen and Paper. Habe ich auch den Starterband hier. Und ich bin halt ein Trekkie, was die Serie angeht. Ne? Also Star Trek The Next Generation. Das ist mein Leben gewesen als Jugendlicher. Das kam immer im Sat.1. Ich habe es gefeiert. Ich habe die alle Blu-Rays und was es alles gibt. Ja, deswegen wäre das, neben Hexen, wäre das mein zweitliebstes System, das ich gerne mal anspielen würde.
Ja, sehr cool. Also wenn ihr das da draußen irgendwo hört, bietet auf der Aschentage-Con Hexen oder Star Trek Adventure an, dann habt ihr auf jeden Fall
werde schon mal ich keine Zeit haben, weil ich die Con organisieren muss und selbst noch Runden leite. Aber auf anderen Cons, wo ihr mich trefft, gerne.
Oder auf anderen Cons, genau. Ja.
Ja.
Jetzt hast du natürlich schon mehrfach definitiv gesagt, dass du Autor bist von einem Spielsystem namens Aschentage.
Genau.
Wie hattest du denn dazu die Idee? Kam das schleichend oder hast du gesagt, so, ich schreibe jetzt was Eigenes oder wie sieht das aus oder wie sah das aus?
Schlagartig in der DSA-Runde auf einer Convention hier bei uns in der Nähe, die Muroko in Mutterstadt, so eine kleine Convention war das damals. Und ich habe nicht selbst geleitet, ich habe als Spieler mitgespielt und wir waren eine relativ große Gruppe, ich glaube 6 oder 7 Spieler plus der Spielleiter. Und es gab einen Keller, in den sind wir rein und da waren 3 so Asseln, irgendwie so 3 Monster. Und wir haben über 3 Stunden gebraucht, um diese Monster, diese 3 Asseln zu besiegen. Die waren nicht stark. Es war erst der Anfang vom Abenteuer. Es war der erste Keller. Wir sind in diese Stadt gekommen. Wir müssen in den Keller und haben über 3 Stunden gebraucht, diese Asseln platt zu machen. Gepatzt, hingefallen, pariert, Rüstung abgezogen. All diese Dinge. Und es hat mich so gestresst, dass ich gesagt habe, es muss schneller gehen. Es muss irgendwie schneller gehen. Ich brauche ein System, wo ich erzähle, was passiert und dann passiert es auch, wenn meine Würfel richtig fallen. Das war die zündende Idee. Wie mir die Idee für die Welt gekommen ist, dieses Setting, Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich 3 Tage durchgehend am PC gesessen habe, habe das runtergeschrieben. Meine Ehe stand auf dem Spiel zu dem Zeitpunkt, weil meine nicht. Frau das nicht nachvollziehen konnte, dass ich 3 Tage durchgehend am Rechner saß. Also es war echt so ein Moment. Da hätte auch meine Ehe in die Brüche gehen können, weil ich muss das jetzt runterschreiben. Es ist in meinem Kopf. Ich weiß nicht, was herkommt. Es ist großartig. Sowas gibt's noch nicht. Und deswegen habe ich es durchgezogen. Und meine Frau hat es ja, hat's dann leidend ertragen. Weil kleine Kinder zu Hause, weißt du, und
ja, klar.
Papa 3 Tage am Rechner ohne Nahrungsaufnahme quasi fast. Das war... Ja, und dann habe ich die ersten 66 Seiten vom Kernregelwerk in 3 Tagen. So, die ganze Story, die Background-Story, die Götter, das Pantheon, wie ist der Kontinent aufgebaut, wie ist nebenbei noch eine Weltkarte gescribbelt und ja.
Krass.
Das war so ein Wochenende, so eine Eingebung.
Heftig, also das schon Hut ab, Chapeau.
Ja, das danke.
Es war, ja, nee, ja, ist ja wirklich so. Das muss ja dann ja auch funktionieren. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann du schreibst es auf und es funktioniert auf Anhieb, oder?
Ja, es ging noch gar nicht so um die Regeln. Ne? Also klar hatte ich so eine grobe Idee, so das könnte so und so funktionieren. Mittlerweile ist es ganz anders, weil das hat sich über die Jahre entwickelt. Aber das Setting, diese Geschichte, wie die Welt entstanden ist, die Götter, die Aschenkristalle, das ist alles an diesem Wochenende entstanden. Und ja, und es macht die Welt so einzigartig. Es ist gar nicht einzigartig wahrscheinlich, weil es unterbewusst so viel Einflüsse irgendwoher bestimmt hat. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ach ja, weil ich gesagt habe, es gab so eine Eifersuchtsstory zwischen den Mutter und Vater und irgendjemand sagte zu mir, ah ja, wie in der griechischen Mythologie. Und ich so, ja, kann sein, keine Ahnung. So, für mich ist es einzigartig, wie die Welt funktioniert und wie es passiert ist. Und natürlich ist man nie frei von Einfluss, ne? Aber ja.
Ja, das ist so. Also es gibt ja auch viele Bücher, wo dann auch drin steht, diese Zusammenhänge sind willkürlich und zufällig und bla bla bla. Und das ist dann in dem Fall halt auch eben so, ne? Also gibt ja auch ganz viel. In der Musikgeschichte, ne? Ed Sheeran hat es vor ein paar Jahren gehabt, dass er verklagt worden ist von irgendeinem Studio, weil er ein Lied ähnlich geschrieben hat. Es waren aber auch nur irgendwie 3 Akkorde, dafür ist er verklagt worden. Dann hat er seine Gitarre mit vors Gericht gebracht und hat dann gesagt, hey, das ist rein zufällig passiert und genau das, so spiele ich das. Und, ne, und dann ist er damit auch durchgekommen. Und das ist, kann natürlich sein, dass du dann durch Einflüsse von anderen Systemen, DSA oder durch die griechische Mythologie, weil du vielleicht da mal irgendwas aufgeschnappt hast, das ist völlig normal.
Ich habe sogar ein konkretes Beispiel, wo ich selbst so aus allen Wolken gefallen bin. Ich habe, wir haben gerade letztes Jahr haben wir geschrieben am neuen Band, der Meon und ich. Und da gibt es ein Gerät, damit kann man sich teleportieren durch so Tore der Schöpfung heißen die. Und ich habe einen coolen Namen für dieses Gerät gebraucht. Und da bei uns viel mit Y und so ist, viel komische Wortkonstellationen, habe ich gedacht, hey, Phylacterium wäre doch ein geiler Name. Und er, ja, voll gut, voll gut. So, und dann habe ich gerade vor einem Monat mit meinem Nachbar, habe ich The Witcher 3 wieder rausgekramt, haben wir gesagt, komm, wir spielen Witcher 3, lass uns einfach mal einen Tag Story durchspielen. Und gibt's da nicht das Phylacterium? Und Ciri hat so von irgendeinem so Typen das Phylacterium von dem und soll's, hat es abgegeben. Und ich, krass, das gibt's wirklich, das Wort Phylacterium. Und ich dachte, es ist aus meinem Kopf. Ja? Und dann gab's einfach in Witcher 3 das Phylacterium. Und ich habe Witcher 3 ja schon mal vor Jahren, wo es rauskam, gespielt. Mhm. Und so, und dann denkt man, es ist seine Idee. Dabei ist es gar nicht die eigene Idee. Das war jetzt gerade so ein Aha-Moment, den wir hatten.
Ja. Verrückt. Ja,
bei uns, genau. Bei uns ist es was ganz anderes, aber das Wort an sich, darum ging es.
Ja, ja. Aber auch genau da, ne? Du hast es schon mal gehört, du hast es schon mal gespielt und du kannst es natürlich dann in dem Moment, wo du das einfällt, weil du sagst, oh, ich brauche noch einen Namen für das Gerät. Und ja, das sind Zufälle. Das sind einfache Zufälle, ne? Ist halt so.
Ja, aber bei so, das ist ja ein scheiß schweres Wort.
Phylacterium.
Ne? Ja. Und verrückt, ja. Verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt, das stimmt.
Ja. Das genau, ist und so ist auch das ein Volk, das sind so Wolfswesen, die heißen Fenrir. Klar ist es an den Fenriswolf und an Fenrir aus der germanischen Mythologie angelehnt, ne? Dass das jetzt kein Eigenname, keine Eigenkreation ist, dass sowas ist mir bewusst, hat halt einfach gepasst. Die Fenrir als Volk, humanoide Wolfswesen, sehr gebildet übrigens, ja. Das ist mir schon klar.
Also cool.
Trotzdem denke ich, dass es sehr unique ist und sonst das Setting noch nirgendwo so auftaucht.
Kannst du gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen? Ich habe eigentlich im Eingangsgespräch ein bisschen gesagt, dass wir nicht so viel über dein System, aber wir haben ja Zeit. Wir haben mehr als genug Zeit.
Ja.
Du kannst da gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen, weil, wie gesagt, ich habe da noch gar keine Ahnung von, weil ich mich natürlich auch gerne dann von dir selber berieseln lassen möchte.
Ja. Ich spreche es mal aufs Wesentliche runter einfach, damit es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil die Lore ist riesig mittlerweile. Aber es gab quasi, zu Beginn gab es einen Vatergott und eine Muttergöttin, die haben Kinder bekommen. Die Götter der Welt. Und irgendwann ist quasi aus der Lebensenergie, die auf der Welt, die haben dann sterbliche Wesen geschaffen, und aus deren Lebensenergie ist eine neue Göttin entstanden. Die Göttin der Transzendenz, der Zauberei, der Zauberkraft. Die Zauberkraft heißt Transzendenz in unserer Welt. Und die war wunderschön. Und der Vatergott hat sich die geschnappt, hat mit der nochmal Kinder gemacht, und die alte Muttergöttin war quasi so erzürnt darüber, dass sie die Welt in zwei Hälften geschlagen hat. Unsere Welt ist eine flache Scheibe gewesen, jetzt eine flache Scherbe, und hat die in zwei Hälften geschlagen, zwei Kontinente, und hat diese neue Muttergöttin in einen Vulkan gesperrt. Und einmal im Jahr zwingt sie quasi die Kinder von dieser Göttin, Feuer und Asche durch ihre Mutter regnen zu lassen auf die Welt hernieder. Und das sind die Aschentage. Und dann fallen so Aschekreaturen, Monster auf die Welt. Die tragen Kristalle in sich, Aschenkristalle. Und die enthalten diese magische Kraft, die Transzendenzkraft. Und beide Fraktionen wollen so viel wie möglich von diesen Kristallen haben, weil die halt die Zauberkraft enthalten, die Transzendenz. Und wer mehr Transzendenz besitzt, kann mehr Transzendenz wirken, Aschekristalle gleich macht. Und das ist so das grobe Setting. Ja, und bei uns ist es ein halbes Jahr lang hell und ein halbes Jahr lang dunkel auf der Welt. Und es gibt die Völker, die mehr dem Tag zugewandt sind, die den Sonnengott verehren. Und es gibt die Völker, die eher der Nacht zugewandt sind, die die Mondgöttin quasi verehren, die alte Muttergöttin. Und diese beiden ringen quasi um die Vorherrschaft auf unserer Welt. Die einen wollen die Göttin im Vulkan eingesperrt lassen, die Sonnenpfad, also die helle Seite will sie dort raus befreien. Und das ist das große Ringen dieser zwei Fraktionen.
Ah, okay.
Ende.
Das war's, Ende. Nick, klingt, die Lore ist, also du hast es jetzt natürlich sehr runtergebrochen, aber die klingt ja schon wirklich irre. Also, und wenn man dann überlegt, das hast du in 3 Tagen runtergeschrieben, weil du diese Idee hattest, das ist schon wirklich krass. Also das ist wirklich heftig.
Finde ich gut. Ja. Nee, ich find die auch total toll, und die gibt so viel Raum für was alles passiert dann natürlich unter den Völkern, die politischen Intrigen. Es gab einen großen, nach der Teilung der Welt gab es erstmal einen 100 Jahre langen Krieg, also 100 Zyklen wären bei uns 50 Jahre. Aber 100 Zyklen lang haben sich die Völker bekämpft um die Vorherrschaft in dieser neuen Welt, mit der sich alle auf einmal zurechtfinden mussten. Und und diese politischen Spannungen, die reichen bis heute quasi. Das ist jetzt in unserer Zeitrechnung 1000 Zyklen her, diese Weltenteilung. Und jetzt ist die Welt quasi von einem großen reißenden Strom, der Ozeanausmaße hat. Vom Weltenstrom Kadis Rima sind die beiden Kontinente voneinander getrennt. In der Mitte die Aschenlande mit dem Vulkan. Und jede Seite struggelt halt mit ihren Intrigen und ihren politischen Machen. Aber beide haben halt auch die Bedrohung durch die Aschekreaturen und dann noch die Bedrohung, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und bekriegen. So, ja, also so viel Platz für Lore und ganz tolle Völker, ganz tolle Geschichten. Ja,
das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Auch diese, ja, wie du schon sagst, auch dieses ganze politische Drumherum, da kann man sehr viel machen. Du kannst natürlich auch einfach sagen, hier Söldnergruppe haut mal ein paar Aschekreaturen. Du kannst aber auch komplett eine Abenteuergruppe sein, die sagt, ja, wir möchten diesen Vulkan besteigen oder weißt du, also genau. da ist ja so viel möglich auch wieder. Ja. Da ist schon wirklich, wirklich interessant. Interessant, wenn ich nicht so viele Systeme jetzt noch auf der Bank liegen hätte, dann würde ich es mir auf jeden Fall auch mal durchlesen wollen, auf jeden Fall. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, wenn ich die Systeme lese, kommen Ideen, was ich da drin erleben möchte.
Ja. Ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
Das,
ja, dann darfst du uns das nicht lesen, das ist zu gut. Werbung.
Nein. Alles gut, kann ich rausschneiden.
Ja.
Nee. Ich habe das, also wie gesagt, ich habe ein System hier stehen, das habe ich schon mal angefangen zu lesen. Und das, ich möchte es jetzt nicht nennen, weil ich das dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance geben möchte. Aber ich habe es gelesen und ich habe mir gedacht, okay, irgendwie zündet das noch nicht. Da ist noch gar nichts. Ne? Und deswegen. Das ist mir auch tatsächlich das erste Mal passiert. So alles andere, Tales from the Loop, City of Mist, Adventure Islands, da schreibe ich auch ein Buch gerade nebenbei noch. Das sind alles so Systeme, da hatte ich sofort, okay, das willst du da drin erleben. So, du hast schon Bilder vor Augen, du hast schon eine Idee, du weißt ungefähr, wo du die Charaktere haben willst, wo du die Charaktere siehst am Ende und das hatte ich bei dem System, bei dem einen Besagten halt eben noch nicht. Und das war so ein bisschen, fand ich eigentlich schade. Deswegen, aber ich möchte dem Ganzen halt eben tatsächlich noch eine Chance geben. Und wenn ich schon mal auf Aschentag gekommen bin, dass ich mir dann da das System mal mitnehme, vielleicht noch unterschreiben lasse, signieren lasse. Ja. Nee, aber dann werde ich mir auch das durchlesen und da kommt mir mit Sicherheit, auch weil es eben Fantasy nah ist und so weiter und so fort, mit Sicherheit eine Idee, garantiert.
Unseren Schnellstarter kannst du dir kostenlos runterladen. Da steht auch ein bisschen was drin. Aber zu dem Ding, dass es dich nicht abgeholt hat, das besagte System jetzt hier. Es ist ja auch wie beim Roman. Du liest da rein in den Roman. Entweder holst dich ab, sag ich mal, die ersten 10 Seiten, die ersten 15 Seiten. Wenn es dich nicht abholt, liest du diesen Roman nicht zu Ende. Also selten, zumindest geht es mir so. Ich quäle mich dann nicht weiter, bis es irgendwann vielleicht doch gut wird. Beim Film machst du das eher. Ne? Im Film fängst du halt an zu gucken. Wenn du die ersten 10 Minuten noch nicht so abgeholt bist, ja gut, guckst dann halt irgendwie zu Ende oder guckst mal noch ein bisschen weiter. Ich habe also selten, dass ich Filme ausmache. Selbst Swiss Army Man, schlechtester Film aller Zeiten, habe ich bis zum Ende geschaut. Der war ja total...
Vielleicht wird er noch gut.
Ja, irgendwann wird es doch bestimmt... Ja, nee, aber so, wie gesagt, beim Roman oder jetzt auch beim Rollenspielbuch, wenn es dich nicht abholt auf den ersten Seiten oder mit... Regelmechaniken anfängt oder so, halt nichts, was dich irgendwie so catcht, dann ist es schwierig, verstehe ich total.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe, wenn ich so Serien anfange, bei Filmen, wenn ich mir vornehme, einen Film zu gucken, dann gucke ich den auch. So.
Genau.
Das liegt aber auch daran, dass das Interesse für den Film auch da ist. Ich war jetzt zum Beispiel vor, das war 2023, Oppenheimer im Kino geschaut. Da habe ich mir die Karte bestellt, bin dann ins Kino gefahren, ganz alleine. Kinosaal war auch fast leer. Und da habe ich mir den Film angeguckt. Das waren 3 Stunden wirklich gute Unterhaltung, weil ich auch verstanden habe, worum es da ging. Ne? Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ich habe unheimliches Interesse an dieser ganzen Geschichte und habe mir dann tatsächlich auch die Biografie noch angehört, als Hörbuch quasi. Und aber wie gesagt, bei einem Film ist es wirklich so, das nehme ich mir vor. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Wenn ich jetzt dasselbe bei Serien habe, wenn die mich in den ersten 2 Folgen nicht abholen oder ich habe mehr als 5-mal das Handy in der Hand, dann ist das nicht die Serie, die du gucken willst. So.
Ja, nee, verstehe ich, bin ich bei dir.
Und bei Büchern, ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Eden, das ist von Mark Ellsberg. Da geht es so ein bisschen um eine ökologische Katastrophe. Ich bin noch nicht ganz weit bei dem Buch, ist aber auf jeden Fall super interessant, weil es auch so realitätsnah ist. Ne? Ich habe ein ähnliches Beispiel ist Blackout. Ich weiß gar nicht, wann das ist, schon Jahre gibt es das schon. Da geht es um einen Stromausfall in ganz Europa. Und das hat mich so abgeholt von Anfang an, das ist irre. Also, weil das halt wirklich, so wie ich gerade sagte, realitätsnah ist. Das kann halt wirklich mal passieren. Ne? Und ich hab's dann auch mal meinem Schwiegervater gegeben, dass. Ja, der sagte dann, er hat das in 2 Tagen oder so durchgelesen und er sagte dann zu mir, warum gibst du mir dieses Buch? Er ist danach losgefahren und hat Hamsterkäufe gemacht, weil wenn Strom ausfällt, ich glaube, über mehrere Tage, ich glaube, wir wissen alle, was passiert.
Ja, klar. Chaos. Ja.
Chaos.
Ja.
Das ist so, ja. Aber wie schon gesagt, also Fazit bei dem Thema, das ist, wenn dich irgendwas nicht abholt, dann in den ersten Minuten, in den ersten 2 Folgen, in den ersten paar Seiten, dann kann man dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance geben, mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken, aber ansonsten kann man es dann sein lassen.
Eigentlich ja. Ich habe zum Beispiel, was mich zum Lesen hat mich gebracht, ich habe nie gelesen, so in meiner Jugend oder so, ich fand Lesen immer total langweilig und dann hatte ich irgendwann dieses Per Anhalter durch die Galaxis in der Hand, meinem Freund auch auf dem Sofa, das lag da, mir war in dem Moment langweilig, weil die Jungs an der Playstation waren und ich nicht dran war an der Reihe, ich habe halt da gesessen, habe gewartet, das war auch gerade nicht so spannend.
Lass mich raten, es gab die Regel. Die gab es bei jedem mit Sicherheit. Es gab die Regel, wer stirbt, gibt den Controller ab.
So ist es. So ist es. Und die haben gerade eine Sequenz gespielt, da ist nicht so viel passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, Onimusha oder irgendwas, PlayStation 2, irgend so ein PlayStation 2 Spiel. Ich habe auf jeden Fall dieses Buch in die Hand genommen, habe angefangen zu lesen und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Das hat mich so... Und da habe ich das Lesen überhaupt erstmal angefangen. Ich habe dann alle Douglas Adams gelesen, also die Trilogie in 5 Teilen gelesen, quasi, Per Anhalter durch Galaxis. Und danach zu Terry Pratchett rüber. Ja, und da dieses Buch mein Leben so verändert hat, habe ich es meiner Frau gegeben, als wir uns kennengelernt haben, weil die auch liest, die liest so Kriminalromane. Ich sage, ey, das musst du lesen, das hat mein Leben verändert, das ist alles. Und sie hat sich durchgezwungen. Ne? Sie hat es halt gelesen, weil ich gesagt habe, liest es mal. Aber sie hat es halt gar nicht abgeholt und hat es trotzdem zu Ende gelesen. Das ist jetzt kein ultra dickes Buch, aber sowas finde ich dann bemerkenswert, dass man, obwohl es einen so gar nicht catcht, das trotzdem durchziehen kann. Das könnte ich mit dem Buch nicht, mit dem Film ja, mit 2, 3 Serienfolgen vielleicht auch noch, aber mit dem Buch auf keinen Fall. Dafür wäre mir die Zeit zu kostbar. Auch.
Mein erstes Buch, was ich durchgelesen habe, war Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.
Du fängst mit dem Ende an, nein.
Ja, weil es waren zu der Zeit alle Filme draußen. Meine Eltern hatten alle Bücher im Schrank stehen und es war klar, die letzten 2 Teile dauern lange, bis die rauskommt. Und ich wollte wissen, wie es endet.
Okay, das ist was anderes.
Und dann habe ich mir das Buch, ich bin kein Schnellleser, ich bin ein absolut schlechter Leser. Ich habe natürlich ein bisschen gelernt, antrainiert, da kommen wir gleich auch noch zu kommen, durchs Rollenspiel halt eben, mit Prolog vorlesen und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber ich habe da, wie alt war ich denn, da muss ich mal überlegen. Ich war 13, 14 oder so und ich habe mir das dickste Buch genommen von Harry Potter und habe das dann halt gelesen, weil ich wissen wollte, wie es endet.
Ja, manchmal so braucht es einfach dann, nur einen Grund. Ja.
Es braucht einen Grund, genau.
Mir ist keiner gestorben, bei dir ging es nicht schnell genug.
Ja, ist so. Sehr schön. Sehr cool. Ja, und aber wie gesagt, das ist tatsächlich bei mir so, diese Rhetorik, auch wenn man das hier im Podcast vielleicht nicht ab und zu wirklich nicht mitbekommt, aber diese Rhetorik ist bei mir tatsächlich wirklich, hat sich dadurch meiner Meinung nach verbessert, weil durchs Pen and Paper Rollenspiel, weil du reagierst natürlich auf Ereignisse und Kommentare von NPCs, du reagierst als Spielleitung auf deine Spieler und so weiter und so fort. Und du musst natürlich dann auch, du kannst da nicht sitzen und denken, okay, warte mal, was sag ich jetzt? Und du reagierst ja eigentlich nur auf das, was da gesagt wird. Und du schlüpfst ja dann als Spielleitung auch in eine Rolle. Und du hast natürlich auch vorher Gedanken gemacht, wenn es eine wichtige Rolle spielt. Wie ist der eigentlich? Ne? So, der letzte.
Hast du trotzdem diese Momente, dass du da sitzt und denkst, oh Gott, wie reagierst du da drauf?
Selten. Selten, tatsächlich. Weil ich mir während er redet schon Gedanken mache, okay, was könnte ich sagen darauf? Und das macht vielleicht den Eindruck, dass ich denen nicht richtig zuhöre, tue ich aber. Und je nachdem, ist das jetzt ein NPC, den ich vorbereitet habe, dann weiß ich, wie gesagt, schon, okay, so und so kann der reagieren. Wenn es jetzt ein arroganter Fatzke ist, dann reagiert er natürlich hochnäsig. Wenn es jetzt aber halt eben die Schwester von einem der Spieler ist, die sich seit 30 Jahren nicht gesehen haben und er hat Erinnerungslücken, dann habe ich das auch natürlich so ein bisschen vorbereitet. Ne? Ja. Und, aber es kommt selten vor, dass ich da sitze, warte mal eben ganz kurz, das ist, also jetzt aus, es ist eine gute Frage. So aus meiner Sicht glaube ich, selten bis wenig. Ja.
Ich hab's nur, wenn was absolut Unerwartetes passiert. So, wenn die Spieler total, also man rechnet ja mit viel, aber eben nicht mit allem. Und das Ideenreichtum deiner Spieler ist ja bekanntlich X plus, keine Ahnung,
ja, unbekannt. Ja.
Und ich hatte schon, also ich kenne diese Momente auf jeden Fall, wenn ich so drüber nachdenke, dass, oh Gott, oh nein, was mache ich jetzt? Ich krieg's immer irgendwie hin, aber ja, ich weiß, dass ich diese Momente dennoch als habe, wenn die Spieler was total Unerwartetes tun oder was Unerwartetes sagen.
Ja.
Ja. Gar nicht mal so in der Kommunikation, wenn sie mit dem NPC sprechen, aber beim Spielleiten an sich. Keine Ahnung, du willst da irgendwie den Bergpfad hoch und keine Ahnung, ich spring vom Berg. Blöd gesagt, ne? So was total Abwegiges, wo du nie mitgerechnet hättest, da hatte ich schon, glaube ich, das ein oder andere Mal Momente, wo ich dachte, okay, was machst du jetzt?
Ja, das Ding ist bei mir, ich glaube, weswegen das bei mir so nicht so häufig vorkommt, ist, dass ich hier und da Eckpunkte plane oder Begegnung plane, sagen wir es mal so, aber der Weg dahin ist halt eben komplett frei. Also die können sich komplett frei gestalten. Die können sagen, ich gehe jetzt nochmal auf den Markt was einkaufen. Der andere sagt, ich möchte noch in die Hafentaverne gehen oder ins Hafenbordell gehen. Und das davon lebt eigentlich auch, oder lebt in dem Fall jetzt die Piratencrew, davon lebt das gemeinsame Geschichten erzählen, finde ich. Und die, wenn die jetzt sagen, ich möchte das jetzt erleben, dann lasse ich das auch zu. Ne? Und
ja, absolut.
Und deswegen kann ich oder habe mir das, glaube ich, auch gut angelegt, dass ich halt eben auf viele Sachen relativ schnell reagieren kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt, müsste ich jetzt, vielleicht Lübby hört jetzt gerade zu, schreib's mal in die Kommentare, wenn du das anders siehst. Ich so für mein Gefühl habe das eigentlich jetzt, dass das wirklich gut flüssig läuft, sage ich mal so.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, es sind auch keine Momente, die die Spieler wahrnehmen, aber in mir ist dann diese Aufregung, weißt du, oh mein Gott, so, oh. Weil sie wissen ja eh nicht, was passiert. Ne? Von daher kannst du das gut überspielen, aber genau. Innerlich habe ich trotzdem als diese, oh nein, Moment, oh nein.
Also ich glaube, also es gab zwei Momente in meiner Spielleiterkarriere, die ja nun noch wirklich nicht lang ist, wo ein Spieler mich wirklich geschockt hat. Aber nicht, weil ich nicht wusste, okay, was mache ich jetzt danach? Also wie reagiere ich darauf? Sondern weil ich damit, also von ihm absolut nie mitgerechnet hätte. Das war, wir haben in meiner eigenen Welt gespielt, Stinger. Das ist eigentlich widerspricht sich das jetzt gerade ein bisschen mit dem, was ich zu Shadowrun gesagt habe. Das ist eine Welt, die so ringförmig aufgebaut ist. So, ich weiß nicht, wenn man es kennt, Halo ist ja dieser eine Ring, der durchs Weltall schwebt und auf der Mittelseite oder auf der Innenseite kann man halt leben. Mhm. Und bei mir sind es mehrere Ringe aneinandergereiht und in der Mitte dieser Ringe fährt quasi wie so ein ICE die ganze Zeit hin und her. Also mehrere Züge hin und her. Dann gibt es Fahrstühle, die auch die Ringe halt führen. Es gibt den Arbeitersektor, das ist links von Mittelring und es gibt das Arbeitersektor, das ist dann Wohnsektor und Arbeitersektor. Und auf dieser Welt haben wir halt gespielt und es gab eine Revolution, die diesen Schild um diese Ringe halt eben zerstören soll, der vor äußerlichen Einflüssen halt eben schützt.
Okay.
Und jetzt hat mir der Spieler von seinem Charakter natürlich schon ein bisschen Lore mitgegeben. Okay, er hat eine Schwester, die ist verschwunden und so weiter und so fort. Und diese Schwester ist aber nicht einfach nur verschwunden, sondern die ist abgehauen. Die war Anführerin dieser Revolutionsarmee, dieser Gewollte, und hat dann versucht, diesen Kern zu sprengen. Und vier Spieler haben da mitgespielt, die haben es natürlich verhindert. Und ich habe die Szene beschrieben, ihr kommt in diesen Raum rein, in der Mitte seht ihr dieses Bedienpult, der die Stein-CDs, also das war so Steinscheiben, da sind so Sachen reingelasert, der dieses Programm immer wieder abspielt und abspielt und abspielt. Mhm. Und ihr seht die vier Gegenspieler da stehen und er sagt, ja, ich schieß auf die. Bumm. Und das war seine Schwester. Und das wusste er nicht. Und ich hab das wirklich, ich sag, auf wen zielst du, auf wen schießt du? Ich ziele auf den Kleinsten, auf meiner Körpergröße, in den Kopf. Bumm, tot. Und damit habe ich nicht gerechnet. Null.
Oh mein Gott.
Und das war für mich wirklich so ein Moment, boah, okay, wie gehst du da jetzt mit um? Weil ich hätte nie damit gerechnet, dass dieser Spieler so reagiert, weil das eigentlich total verhalten, rückgezogen, sehr vorsichtig.
Ja, ne? Nett zu sein.
Der zieht seine Waffe und schießt. Er kann natürlich nicht wissen, dass es seine Schwester ist, aber allein so zu reagieren, das war mindblowing. Also das war wirklich heftig.
Oh mein Gott.
Ja. Aber ich krieg jetzt auch gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Das sind die Geschichten, die das Pen and Paper schreibt, ja.
Ja, das ist irre. Also das war schon wirklich sehr krass. Ja.
Ja. Ich kann mich an eine Seite. Ja, da war ich allerdings Spieler, aber ich kann mich im Nachhinein sehr in den Spielleiter rein fühlen. Der hatte für uns, wir waren in irgendeinem Höhlensystem und er hatte für uns ein Labyrinth vorbereitet, das er unheimlich ausgearbeitet hat. Ich weiß nicht, wie viele Seiten er geschrieben hatte für dieses Labyrinth. Und ein Spieler fragt so beiläufig, ja, wie hoch sind denn diese Labyrinthmauern? Und er sagt, na, so 2 Meter ungefähr. Naja, dann klettern wir da hoch und laufen oben auf dem Labyrinth entlang. Und damit war seine ganze Vorbereitung einfach zunichte, weil wir einfach dieses Labyrinth überlaufen sind, quasi auf den Mauern oben. Wir mussten dann zwar ein paar Geschicklichkeitswürfe machen und so, aber es hat halt funktioniert. Wir sind darüber gekommen. Und er war so am Boden zerstört, weil seine tagelange Arbeit in dieses Labyrinth nicht gemacht wurde. Und wo ich mir dann denke, hey, wer ist der Spielleiter? Hätte ich gesagt, ja gut, ihr kommt da ein paar Meter, aber dann wird die Decke niedriger und ihr müsst wieder runter. Ich hätte mir irgendwas einfallen lassen, um die Leute in dieses Labyrinth zu zwingen, auch wenn sie jetzt diesen glorreichen Einfall hatten, da drüber, also hätte ich für dieses Labyrinth keinen großen Aufwand betrieben, hätte ich es zugelassen. Aber wenn ich, wie gesagt, er hat fast geheult, so sehr hat ihn das getroffen, dass wir, ja, er war, und dann, hey, dann verhindere es doch. Wie siehst du das in so einem Moment? Würdest du auch, wenn du jetzt so viel Arbeit und Energie in ein Rätsel oder was, wie du es nennen willst, gesteckt hast, dann führst du doch die Gruppe mit aller Gewalt auch dahin, oder?
Ja, absolut. Also erstmal, sie wissen ja nicht, wie du das weiter vorgesehen hast. Also wie du schon sagst, ist da eine Decke, die weiter runterkommt, je näher du an den Mittelpunkt kommst oder zum Zielpunkt kommst. Das wissen die ja alles gar nicht. Also ich hätte meine Spieler auch wieder gezwungen, in dieses Labyrinth zu gehen, definitiv. Ja. Ja. Ob sie wollen oder nicht. Also spätestens dann, wenn es zum, ich sag mal so, finalen Part gekommen wäre, dann gut, dann hättet ihr als Spieler gesagt, ja, wir haben jetzt ein paar. Das ist ja auch wieder die Spieler belohnen. Hat er getan für ein paar Meter, dann hätten sie viel, viel abgekürzt, vielleicht dem einen oder anderen Tod aus dem Weg geräumt.
Ja.
Und dann hätte ich sie wieder runtergeschickt. Ja.
Ja. Oder ein Bonus auf Orientierung, weil sie schon mal gesehen haben von oben oder irgendwas.
Genau.
Ja. So, ne? Ja.
Also klar, man hätte die Spieler, und das hat er ja getan, in dem Fall die Spieler belohnt, und man hätte, so wie du jetzt auch sagst, mit dem Boni auf Orientierung halt eben auch wieder nachträglich noch belohnen können, definitiv. Ja.
Genau, irgendwie. Aber ja, er hat es nicht getan, weiß ich bis heute nicht warum. Und es hat auch die Session um 2 Stunden verkürzt.
Ja, klar.
2 Stunden geskippt einfach, die er geplant hatte. Ja, verstehe ich bis heute nicht, warum er das sich so entschieden hat, uns das machen zu lassen.
Das ist vielleicht weiß er jetzt besser, und wenn er es dann nochmal leitet, dann wird er es wahrscheinlich genauso oder die Mauern einfach höher setzen. So.
Ja. Na? Gleich eine Decke.
Gleich eine Decke draufsetzen. Ein paar Fackeln sind, die kosten nichts.
Richtig.
Ja. Sehr schön. Marco, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, so was Rollenspiel mit mir gemacht hat. Und das ist eigentlich auch so die abschließende Frage in jeder Folge. Was siehst du denn aus dem Rollenspiel? Was hat dich vielleicht verändert oder wie hat es dich verändert?
Ich glaube, das Hauptding, was mich verändert hat am Rollenspiel, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, sehr zurückgezogen für mich. Rollenspiel bringt dich mit anderen zusammen. Und du musst auch mit denen reden. Das ist voll komisch, du musst mit den anderen reden.
Magst du als Introvertierter natürlich sehr gerne.
Also ich bin ja auch Sozialarbeiter. In meinem Beruf rede ich ja auch mit fremden Menschen, aber dieses meine Freizeit, mein Safe Space mit Menschen zu teilen, ich glaube, das ist, was mich das Rollenspiel am weitesten geöffnet hat. so in meiner Freizeit, in meinem Privaten, meine Gedanken zu teilen, Abenteuer zu schreiben, mit anderen ein Abenteuer zu spielen und das entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist das, was mich, wo das Rollenspiel mir am meisten geholfen hat, mit anderen offen zu sein und egal, wer es ist. Gerade auf Conventions auch, wenn man die Leute nicht kennt, du hast irgendeine Runde, da kommen 4, 5 Leute an deinen Tisch, wo du denkst, oh mein Gott, den hätte ich im Lebtag nie angesprochen, wenn wir uns irgendwo, und dann sind die total nice, die Leute einfach, ne? Oder auch total schräg, kann auch sein, ne? Manchmal hat man hat diesen einen Spieler am Tisch, du weißt es vielleicht, der eine Spieler. Ja. Aber da hat es mir sehr geholfen, ne? Leute, mit denen ich vielleicht nie im Leben gesprochen hätte, zu denen dann sogar über die kurze Zeit wie eine Beziehung aufzubauen, den lieben lernen, den freundschaftlich, ach, schön, wie du deinen Charakter spielst. Ich mag das richtig. Und Vorurteile canceln, das hat Pen and Paper gemacht. Vorurteile
ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja. Ich habe das gehabt. Meine erste Convention war ja die BavariaCon letztes Jahr und ich bin tatsächlich aus Zufall eigentlich nur an diesen Tisch gelangt, wo ich dann schlussendlich gespielt habe, weil da noch was frei war und die Runde, für die ich mich angemeldet hatte, ist abgesagt worden, weil der Spielleiter krank war. Und ich habe mich dann das erste Mal an einen Tisch gesetzt mit wildfremden Leuten, Menschen, die aber alle dasselbe Ziel hatten. Eine Geschichte zu erleben, ein Pen and Paper zu spielen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann auch im Nachgang, wenn man sich dann nochmal irgendwie über den Weg gelaufen ist auf der Convention und dann nickt man sich freundlich zu und ey, was war das nicht, eine coole Runde und so. Und das beißt zusammen und das macht Spaß.
Es macht als hätte man es wirklich erlebt, der Moment, wo ich am Anfang erzählt habe.
Als hätte man es wirklich erlebt.
Gemeinsam erlebt, ja.
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 Und ich glaube auch, wenn ich die jetzt nochmal wieder treffen würde, ich glaube auch, dass man sagt so, ey, bist du noch hier vor 2 Jahren und war das nicht total cool? Und das Geile war ja auch, es war ja einer, das war wirklich so richtig cool. Das war so geil, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wir waren alles erfahrene Rollenspieler und einer war ein absoluter Neuling. Der hat noch nie Pen and Paper gespielt und setzt sich an einen Tisch mit Norbert. Ich weiß nicht, ob du Norbert kennst.
Nee.
Absoluter, fantastischer Typ. Norbert, Grüße gehen raus. Der hatte hier auch 2 Folgen im Podcast. Und also wie gesagt, erfahrene Rollenspieler plus Norbert, ein absolut erfahrener Rollenspielleiter, gerade auf Conventions, weil er auch viel rumkommt. Und das war so geil. Er war natürlich sehr schüchtern. Er war natürlich auch neu. So. Er hatte keine Erfahrung. Und wir haben dann das Abenteuer über Inventory, Sachen gesammelt. Und ganz zum Schluss mussten wir dann auf so einem Ritterfest, ging es dann um diese klassischen Ritterspiele. Ne?
Ja.
Und das war so geil, weil er den einzigen Ritter gespielt hat, der wirklich Ritter-Erfahrung hatte. Und wir haben ihn dann komplett hochgeboostet. Also wirklich, der hat von mir einen Gegenstand gekriegt, von den anderen hat er allen einen Gegenstand gekriegt oder von dem einen nur einen Zauber und Gegenstände. Und er musste dann die letzte Szene für sich entscheiden. Und das war so cool, weil wir diesen kleinen Jungen, also ich weiß gar nicht mehr, wie alt der war auch schon 16, 17 muss der gewesen sein.
Ja.
Und aber ich glaube, dass das bei ihm auch so ein bisschen Feuer gegeben hat. Also dass er danach auch wirklich gesagt hat, okay, das ist cool, das hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass er da auch beigeblieben ist bei dem ganzen Spektakel.
Meinst du jetzt auf Pen and Paper bezogen oder auf sein eigenes Selbstbewusstsein?
Ja, ja. Okay. Pen and Paper, ja.
Ja,
ja weil, er, weil du musst dir das so vorstellen, der geht an einen Tisch mit wildfremden Leuten und klar, die, mit denen erlebt er eine Geschichte und ganz zum Schluss powern die den hoch, obwohl wir den nicht kennen, und das muss er aus seiner Sicht sehen.
Ja, ja.
Und er ist dann der Held des Tages. So.
Ja, das ist ein großartiger Moment.
Dieser Moment muss, glaube ich, für ihn so geil gewesen sein. Ich glaube, ja, das war schon richtig cool.
Ja, cool. Ja, voll.
Das war schon wirklich, es hat sehr viel Spaß. Ich war da auch den ganzen Tag, also bin danach auch zum Hotel gelaufen und dann war ich fix und fertig.
Ja, man ist so aber gehypt auch, ne? Nach einer erfolgreichen Session ist man so voller Adrenalin und ja, geht's ja nochmal durch und das sind so Momente, ja, doch, das ist toll. Rollenspiel gibt's so viel.
Ist so. Ja. Marco, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Zuhörern da draußen loswerden möchtest?
Nee, also es ist verwunderlich, wie schnell diese Stunde jetzt rumging mit dir. Es hat sich gar nicht so angefühlt und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen für ein Gespräch, wenn es sich nicht nach Langeweile und lange anfühlt. Es ist tatsächlich schon über eine Stunde rum, ja. Das sind meine abschließenden Worte. Fabian, ich danke dir.
Ich danke dir für deine Zeit und ja, wenn auch du da draußen meinst, du möchtest deine Geschichte hier im Podcast erzählen, dann kannst du das gerne tun. Du kannst mich anschreiben auf Instagram, Facebook, kannst mir auch eine E-Mail schreiben, haben auch sehr viele schon gemacht. Du kannst natürlich aber auch über den Linktree direkt über Discord reinkommen und dir direkt einen Termin aussuchen, wenn du möchtest. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn du diese Folge teilst, likest und ja, macht die Rollenspieler groß. Hinter dem Charakterbogen ist noch so viel mehr als nur Spieler, die ja, Spiele spielen. Also, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Okay.